Gut, also 2. Samuel 7. David ist König über ganz Israel, wie es der Herr ihm verheißen hat. Und letztes Mal haben wir gesehen, wie er die Bundeslade, die die Gegenwart Gottes unter seinem Volk repräsentiert hat, wie er die zurückgeholt hat oder nach Jerusalem geholt hat, in seine Hauptstadt. Und jetzt lesen wir im Kapitel 7 im Vers 1. Wir lesen einfach hier Vers für Vers die Bibel durch. Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm ringsherum Ruhe verschafft hatte vor all seinen Feinden, da sagte der König zum Propheten Nathan: Siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedern. Und Zedernholz war wertvolles Holz, also er hat in einer ganz noblen Villa, in einem noblen Palast gewohnt. Wir haben im Kapitel 5, glaube ich, gesehen, wie der König Hiram aus Tyrus ihm dieses Holz geliefert hat. Auf jeden Fall sagt er, ich wohne in einem Haus aus Zedern, während die Lade Gottes, diese Bundeslade, die Gottes Gegenwart repräsentiert hat im Alten Testament, in dem Zelt wohnt. Sehen wir das Herz von David. David hatte ein Herz für das Reich Gottes. Hatte irgendwie so das Gefühl, das ist nicht gut, dass ich hier in einem Palast wohne und die Bundeslade Gottes wohnt nebenan in einem Zelt. Und wahrscheinlich hat er gehört, wie die Priester und die Leviten dort gesungen haben und vielleicht den Grillgeruch von verbranntem Fleisch, von den Feueropfern gerochen hat. Und hat sich gedacht, das passt nicht. Es passt nicht, dass ich im Palast wohne und der Herr in einem Zelt. Hat er ein Herz für Gottes Reich, hat ein Herz für Gott. Im Kontrast erinnert mich das an das Volk Israel, als sie aus der Verbannung zurückgekommen sind. Und wo die Propheten sie dann auffordern müssen und sagen, hey Leute, baut das Haus des Herrn und nicht jeder sein eigenes Haus. Der Tempel ist zerfallen und die Leute haben ihr eigenes Reich gebaut und hatten keine Vision für Gott. Aber David hatte eine Vision für Gottes Reich. Wie ist es mit uns? Haben wir eine Vision für sein Reich? Oder bauen wir jeder nur sein eigenes kleines Reich? Sein eigenes kleines Haus? Es ist interessant, ich habe mal gelesen von einem amerikanischen christlichen Wirtschaftswissenschaftler, der hat so eine Studie gemacht und hat gesagt, wenn alle Christen aus Amerika nur, die sich als wiedergeboren bezeichnen, als die, die Jesus wirklich kennen, wenn alle nur auf dem Level vom Alten Testament leben würden und jeder 10% seines Einkommens dem Herrn weihen würde, dann sagt er, dann wären alle Gemeinden der Welt perfekt ausgestattet, alle Missionare werden super zugerüstet und versorgt und wir könnten den ganzen Hunger in der ganzen Welt beseitigen. Wenn wir Christen nur eine Vision hätten wie der David für Gott und für sein Haus, nicht nur für uns selbst. Ich mag dieses Herz von David, sehen wir natürlich auch in den Psalmen ausgedrückt. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das war sein Herz. Ja, er war kein perfekter Mann, er hat groben Mist gebaut, wie wir 2 Wochen wahrscheinlich sehen werden. Aber er hat ein Herz nach Gott. Und Nathan, das war der Prophet, der sagte zum König, geh hin und tu alles, was in deinem Herz, was du in deinem Herzen hast, denn der Herr ist mit dir. Der Prophet sagt, hey, das ist klasse, das ist eine tolle Sache, die du in deinem Herzen hast, David. Tu das, was dir am Herzen liegt. Und es geschah in jener Nacht, da geschah das Wort des Herrn zu Nathan, geh hin und sage zu meinem Knecht, zu David, so spricht der Herr, du sollst mein Haus bauen als Wohnung für mich. Wahrhaftig, nie habe ich in einem Haus gewohnt, von dem Tag an, als ich die Söhne Israel aus Ägypten heraufgeführt habe, bis zum heutigen Tag. Sondern ich bin umhergezogen in Zelt und Wohnung. In der ganzen Zeit, die ich unter allen Söhnen Israel umhergezogen bin, habe ich da jemals zu einem der Stämme Israels oder einem der Richter Israels, wird es in der 1. Chronik Kapitel 17 übersetzt, der Parallelstelle, das macht mehr Sinn wahrscheinlich, habe ich da jemals zu einem der Richter Israel, sage ich mal, dem ich gebot, mein Volk Israel zu weiden, ein Wort geredet und gesagt, warum habt ihr mir nicht ein Haus aus Zedern gebaut? Und nun, so sollst du zu meinem Knecht, zu David sagen, so spricht der Herr der Herrscharen, ich selbst habe dich von der Weide weggenommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein solltest über mein Volk, über Israel. Und ich bin mit dir gewesen überall, wohin du gegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich mache dir einen großen Namen, gleich dem Namen der Großen, die auf Erden sind. Und ich setze für mein Volk, für Israel, einen Ort fest und pflanze es ein, dass es an seiner Stätte sicher wohnt und nicht mehr in Unruhe gerät und die Söhne der Ruchlosigkeit es nicht mehr unterdrücken wie früher. Und zwar seit dem Tag, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Und ich verschaffe dir Ruhe vor all deinen Feinden. So verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird. Also der Herr sagt mit kurzen Worten zusammengefasst, David, nicht du sollst mir ein Haus bauen, sondern ich will dir ein Haus bauen, eine Dynastie bauen. Interessant sehen einmal, dass der Prophet Nathan, der prophetisch begabt war, der ein Mann Gottes war, nicht das Richtige gesagt hat, sondern hat voreilig gesprochen aus seinem eigenen Herzen. David hat gesagt, ich möchte dem Herrn ein Haus aus Zedernholz bauen, einen Palast, in dem ich wohne. Und der Prophet sagt, hey, ja, das ist Gasse, das ist eine gute Motivation, das ist eine tolle Sache, macht es David. Aber es war nicht Gottes Plan für David und wir werden später sehen, warum. In der ersten Chronik sagt er, nicht David, nicht du sollst mir ein Haus bauen, weil es ist Blut an deinen Händen. Du bist ein Kriegsmann, du hast große Kriege gefochten. Dein Sohn, der wird das Haus bauen. Salomo, der Friedliche oder Friedfertige, kommt von Shalom, Frieden. Das drückt mehr aus, was Gottes Reich sein soll. Ein Friedensreich. Aber ich glaube, David hat es zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht ganz verstanden. Und so eine Sache ist hier, dass der Prophet sagt, ja, hey, das ist toll, was du vorhast. Und es war nicht wirklich das, was Gott für David hatte. Das ist eine Lektion für uns, dass wir nicht gleich drauf losrennen, wenn uns irgendwer sagt, hey, ja, so spricht der Herr oder das sagt der Herr. Nicht unbedingt. Auch nicht unbedingt alles, was ein guter Zweck ist oder eine gute Sache ist, heißt nicht unbedingt, dass wir das tun sollen. Manchmal hält unser Herr zurück. Und vielleicht ist das das, was wir am wenigsten verstehen können. Wenn wir was Gutes in unserem Herzen haben, eine Vision zum Beispiel, dem Herrn zu dienen in einem Bereich und der Herr sagt, nein, ich habe was anderes vor. Das ist oft schwer zu verstehen für uns. Und vielleicht hätte der David hier bitter werden können und sauer werden können. Ja, warum darf ich das nicht tun? Vielleicht sauer auf den Propheten. Hey, was geht mit dir ab? Bist du ein Prophet oder bist keiner? Kannst du richtig hören? Aber Gott ermutigt ihn hier und Gott erinnert ihn an die Vergangenheit, an seine Treue zu ihm. Sagt David, erinnere dich, ich habe dich weggeholt von den Schafherden, diesem Job, einen der niedrigsten Jobs, den es gab, Tiere zu hüten, und ich habe dich zum König Israels gemacht. Und schau, David, wie ich mit dir gewesen bin. Ich habe deinen Namen groß gemacht auf Erden. Und ich habe deinem Volk Israel einen Ort gegeben und ich habe euch eingepflanzt an dieser Stätte. Und ich habe euch Frieden gegeben. Ruhe vor euren Feinden. Und David, darüber hinaus will ich dir ein Haus bauen. Eine Dynastie. Ein Königtum, das Bestand hat. Ist nicht wunderbar? Gott erinnert ihn an seine Treue, an seine Güte. Das ist, woran wir uns erinnern müssen, wenn die Dinge mal nicht so laufen, wie wir uns es vorgestellt haben. Wenn wir vielleicht gute Dinge vorhaben und gute Pläne und vielleicht sogar Dinge für Gott tun wollen und der Herr sagt nein. Und wir verstehen es nicht. Weißt du was, wir können zurückdenken. Wir können zurückdenken, woher der Herr uns hergeholt hat. Mann, ich habe mein Leben verschwendet. Und er hat mich gerettet aus diesem sinnlosen Leben, aus diesem gottlosen Leben. Und hat mich zu seinem Königskind gemacht. Und er hat mir Frieden verschafft in meinem Herzen. Er hat mich gerettet. Und wenn wir dann nur drüber nachdenken, über Gottes Güte, über Gottes Gnade in unserem Leben, dann können wir eigentlich nicht bitter sein. Wir wissen, dass Gott treu sein wird in der Zukunft, weil er treu war in der Vergangenheit. Und Gott sagt dem David, ich werde dir ein Haus bauen. Das ist alles in der Zukunft für den David. Wir werden gleich sehen, dass David es im Glauben ergreift und dass er den Herrn preist und dass er sich freut daran. Im Glauben. Verheißungen Gottes. Gott hat uns Verheißungen gegeben. Nicht nur, dass er uns gerettet hat aus unserem Mist, ja, aus meinem sinnlosen alten Leben oder aus Drogen oder aus Materialismus oder diesen ganzen Schrott, in dem wir gefangen waren, sondern er hat uns auch eine wunderbare Verheißung gegeben für die Zukunft. Verheißung der Ewigkeit mit ihm. Dass wir die ganze Ewigkeit in seinem himmlischen Tempel verbringen werden. In einem verherrlichten Zustand, in perfekter Beziehung mit ihm, an einem perfekten Ort. Und auch das ist was, können wir das im Glauben ergreifen oder nicht? Sieh dir, für David war das nur fruchtbar in seinem Leben und hat Freude in sein Leben gebracht, weil er daran geglaubt hat, was Gott ihm gesagt hat, an Gottes Verheißungen. Und das dürfen auch wir tun, gerade in Zeiten, wo wir es nicht verstehen. Ich darf mich daran erinnern, was Gott für mich getan hat und ihm dafür Danke sagen. Und ich darf vorausschauen für seine Verheißungen und mich da drauf stellen und darf ihm dafür preisen und dafür danken. Und dann werde ich auch Freude und Frieden haben, jetzt, wo immer ich bin, in meinen Umständen, vielleicht trotz dieser Dinge, die ich nicht verstehe. Und trotzdem die Dinge nicht so laufen, wie ich es mir vorgestellt habe. So verkündigt nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, wenn du gestorben bist, David, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinen Namen ein Haus bauen. Und das hat Salomo gemacht, sein Sohn. Und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul habe weichen lassen, den ich vor dir weggetan habe. Dein Haus aber und dein Königtum soll vor dir Bestand haben für ewig, dein Thron soll feststehen für ewig. David, dein Königtum, das soll Bestand haben. Und das war was Neues in Israel. Wie er hier gesagt hat, Saul, seine Familie ist ausgestorben. Und David war der Erste, der sein Königtum an einen Sohn weitergegeben hat. An Salomo. Und über 400 Jahre haben sie Israel regiert. Und dann, ja, Gott hat sie gezüchtigt, weil sie von ihm abgefallen sind. Aber seine Nachkommen waren da bis zu dem großen Nachkommen, der verheißen war, Jesus Christus, dem Sohn Davids. Auf den alle Verheißungen im Alten Testament hinweisen. Er ist der Same, in dem alle Völker gesegnet werden, den Gott dem Abraham verheißen hat. Und ich glaube, er ist letztendlich auch dieser Herrscher, dieser König, der ewig herrschen wird auf diesem Thron Davids, der herrschen wird über Gottes Volk. Nicht materiell, nicht physisch, wie hier im Alten Testament, es waren nur Bilder auf geistliche Realitäten und Wahrheiten im Neuen Testament. Aber er hat ein geistiges Reich aufgerichtet und er wird herrschen für immer und für ewig. Jedes Knie wird sich beugen und bekennen, dass Jesus Christus Herr ist, heißt im Philipperbrief. Auf ihn hinspricht der Prophet hier. Ich glaube, es geht hier über David und seine Familie hinaus. Jesaja Kapitel 9, Vers 5. Stelle, die ihr auch alle kennt. Da heißt es, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Oder als der Engel zu Maria kam und ihr die Geburt von Jesus verkündigt hat, hat er gesagt, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen.
Yahweh ist Errettung. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und seines Königtums wird kein Ende sein.
Prophetie weit hinaus über die Familie von David. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel David davon verstanden hat. Aber ich glaube, er hat ein bisschen was kapiert, dass Gott ihm hier etwas ganz was Großes verheißt.
Die Gnade Gottes. Und schaut euch an, hier im Vers 17, nach diesen Worten und nach diesem ganzen Gesicht, so redete Nathan zu David, da ging der König David hinein und setzte sich vor dem Herrn nieder und sagte, wer bin ich, Herr, Herr? Und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und was war, das war noch zu gering in deinen Augen, Herr, Herr? Und du hast sogar über das Haus deines Knechtes auf ferne Zukunft hingeredet. Und dies als Weisung für Menschen, Herr, Herr. Doch was soll David noch weiter zu dir reden? Du kennst ja deinen Knecht, Herr, Herr.
Und wenn Herr groß geschrieben ist, ist das der Gottesname Yahweh eigentlich.
Um deines Wortes willen und nach deinem Herzen hast du all dies Große getan, um es deinen Knecht erkennen zu lassen. Darum bist du groß, Herr, Herr. Ja, niemand ist dir gleich und es gibt keinen Gott außer dir. Nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Und wer ist wie dein Volk, wie Israel, die ganze Nation auf Erden, für die Gott hingegangen ist, die einzige Nation auf Erden, Entschuldigung, für die Gott hingegangen ist, sich zum Volk zu erlösen und um sich einen Namen zu machen und an ihnen Großes zu erweisen und furchtgebietende Taten an deinem Land, in dem du vor deinem Volk, das du dir aus Ägypten erlöst hast, Nationen und ihre Götter vertriebst. Und du hast dir dein Volk Israel fest gegründet, dass es ewig dir zum Volk sei und du, Herr, bist ihr Gott geworden. Und nun, Herr und Gott, das Wort, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast, halte ewig aufrecht und tu, wie du geredet hast. Dann wird dein Name ewig groß sein, indem man sagt, der Herr der Herrscher ist Gott über Israel. Und das Haus deines Knechtes Davids wird vor dir feststehen, denn du, Herr der Herrscher, Gott Israels, hast das Ohr deines Knechtes geöffnet und gesagt, ich werde dir ein Haus bauen. Darum hat dein Knecht sich ein Herz gefasst, dieses Gebet zu dir zu beten. Und nun, Herr, Herr, du bist es, der da Gott ist, und deine Worte sind Wahrheit. Und du hast dieses Gute zu deinem Knecht geredet. So lass es dir nun gefallen und segne das Haus deines Knechtes, dass es ewig vor dir sei. Denn du, Herr, Herr, hast geredet, und mit deinem Segen wird das Haus deines Knechtes gesegnet sein für ewig. Seht ihr hier, wie David die Verheißung Gottes im Glauben ergreift?
Ich mag das. So werden Gottes Verheißungen fruchtbar in unserem Leben. Er hat uns Großes verheißen. Er hat gesagt, Matthäus 6,33, sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles andere, was ihr braucht, wird euch hinzugefügt werden. Er hat uns verheißen, dass er uns verändern wird, dass er treu ist. Der, der das Werk in dir begonnen hat, wird treu sein, es zu vollenden. Er hat uns seinen Frieden verheißen. Er hat uns die Ewigkeit mit ihm verheißen. Er hat gesagt, bittet und es wird euch gegeben, wenn ihr nach meinem Willen betet. Große Verheißungen. Nehmen wir die in Anspruch. Dann werden die wirksam in unserem Leben, wenn wir sie im Glauben in Anspruch nehmen. Und das sind alles Worte, die auf die Zukunft gesprochen sind. David hat nichts von dem selber erlebt. Außer, dass sein Sohn König geworden ist, das hat er noch erlebt. Und er preist den Herrn hier. Was können wir tun in unserem Leben? So wie Maria das getan hat. Als der Engel gekommen ist, und ihr gesagt hat, du wirst vom Höchsten überschattet werden und vom Heiligen Geist ein Kind empfangen. Wie kann das geschehen? Und dann sagt er ihr das und sie sagt, mir geschehe nach deinem Wort. Das müssen wir sagen, das ist, was David hier sagt. Mir geschehe nach deinem Wort. Seht ihr, David war nicht irgendwie so ein Name-it-and-claim-it-Typ, der gesagt hat, Gott muss mir geben, was ich im Glauben verlange. Ich will einen Cadillac, also muss Gott ihn mir geben. Das ist Schwachsinn. Das ist nicht im Namen Jesu beten, nicht seinem Charakter gemäß, nicht seinem Willen gemäß. Okay, wenn Gott dir die Verheißung gibt, dass er dir einen Ferrari geben will, dann bet drum. Aber nicht wie du willst, sondern wie er will. Er ist Gott und wir sind seine Diener und nicht umgekehrt, dass wir ihn rumdirigieren. Das ist eigentlich Habsucht im religiösen Mäntelchen. Das ist Schwachsinn. Aber wir dürfen uns auf Gottes Verheißungen stellen. Und im Epheserbrief ist uns verheißen, dass wir gesegnet sind mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt, die der Himmel für uns hat, in Jesus Christus. Wir dürfen vieles erwarten. Wir dürfen mit Freimut, mit Zuversicht vor den Thron der Gnade kommen. Und das ist, was David hier betet. So lass es dir nun gefallen und segne das Haus, denn du, Herr, hast geredet. Ja, Herr, mach das, was du sagst, das soll wahr werden in meinem Leben. Ich bete darum. Und ich traue mich nur, das zu beten, weil du das gesagt hast. Und da stelle ich mich drauf, deine Verheißung. So dürfen wir beten. Mit Zuversicht, mit Glauben, mit Vertrauen. Gott ist treu. Gott wird immer treu zu seinem Wort stehen. Lest die Bibel so. Lest die Bibel und such nach Verheißungen. Wo sind Verheißungen, die Gott dir verspricht? Und dann kannst du so beten, wie David gebetet hat. Herr, du hast es gesagt und jetzt segne mich nach deinem Wort. Ich mag das. Gott ist ein Gott, der uns segnen will. Der uns gesegnet hat über alles hinaus in Jesus. Wenn Gott uns nichts mehr geben würde, ab jetzt an könnten wir noch immer bis in alle Ewigkeit preisen für das, was er schon für uns getan hat. Er hat seinen eigenen Sohn für uns gegeben. Er hat uns gerettet. Er hat uns gerecht gemacht vor Gott. Wir sind Gottes Kinder geworden. Er hat uns gefüllt mit seinem Heiligen Geist. Ich meine, wie reich sind wir gesegnet, Leute. Und David preist den Herrn darüber. Das ist das Muster, was ich in der Bibel sehe. Wir Menschen, wir drehen das so oft um. Wir legen so eine große Betonung auf das, was wir für Gott tun müssen. Und so viele Prediger predigen immer, was du für Gott tun musst. Und wir müssen das tun und wir müssen das tun und du sollst das tun und gegen Sünde und bla 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 bla. Und das hat seinen Platz. Aber das ist nicht das Muster, was die Bibel uns gibt. Dieses Gesetzliche, du musst. Sondern wenn wir die Bibel lesen, sagen wir den Epheserbrief zum Beispiel, schreibt der Paulus 3 Kapitel lang nur über Segnungen, die wir in Gott haben. Wir sind gesegnet mit aller Segen, den Gott für uns hat. Wir sind Auserwählte. Wir sind Berufene. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und so weiter und so weiter. Und dann erst, nachdem er uns aufgezählt hat, wer wir in Jesus sind und was Gott für uns getan hat, dann sagt er am Anfang von Kapitel 4, jetzt wandelt ihr würdig eurer Berufung. Und das ist was ganz was anderes. Dann ist es nichts Gesetzliches mehr. Dann passiert das, was der David hier erlebt, wo Gott ihm seinen Segen aufzählt. Und David ist ganz von den Socken und er fängt an, Gott zu preisen. Und er will Gott dienen, er will Gott ehren. Das ist sein Herz. Na, Gott hat gesagt, niemals habe ich jemanden zuvor aufgetragen, ein Haus zu bauen für mich. Und trotzdem hatte David es im Herzen. Seht ihr, das ist keine gesetzliche Arbeitsbeziehung, das ist eine Liebesbeziehung. Er musste das nicht tun, er wollte das tun, über das hinaus, was Gott verlangt hat von ihm. Und das sieht man im Leben von Menschen. Menschen, die wirklich vom Heiligen Geist erfüllt sind, die wirklich Gottes Gnade verstehen, die wollen Gott lieben, die wollen Gott loben, die wollen für ihn leben, das ist überhaupt keine Frage. Es sind die, die es nicht kapiert haben, die noch so eine gesetzliche Beziehung haben, die so denken, naja, wie viel muss ich denn tun? Wie weit kann ich entfernt von Jesus leben und noch gerettet sein? Wie weit kann ich gehen? Wie weit kann ich Kompromisse eingehen, dass ich gerade noch in den Himmel komme? Das ist gesetzliches Denken. Wenn Menschen so leben und so denken, dann kann ich sehen, die sind im Herzen eigentlich weit von Gott weg. Aber Leute, die Gottes Gnade verstanden haben und die einfach dankbar sind, oh Mann, du bist so gut zu mir, du bist so wunderbar und ich nutze diese Gnade und ich komme mit Freimut vor deinen Thron der Gnade und ich genieße die Gemeinschaft mit dir, die haben so ein Herz, oh Gott, ich möchte mich dir ganz hingeben. Und egal, ob du es verlangt hast oder nicht, Gott, ich will dich segnen. Und das ist wunderbar. Und so soll es sein in unserem Leben. Nicht, weil wir müssen, nicht aus Gesetzlichkeit, sondern dass wir verstehen, Gott hat uns so sehr gesegnet und wir reagieren darauf. Johannes, der Apostel, sagt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist das biblische Muster.
Und das sehen wir hier bei David, das sehen wir in den Psalmen. David preist Gott über seinen Segen, den er über sein Leben ausgeschüttet hat. Und das motiviert ihn, für Gott zu leben und große Dinge für ihn zu tun. Wir lesen weiter und es geschah danach. Er schlug David die Philister und demütigte sie. Und David nahm die Zügel der Herrschaft aus der Hand der Philister. Also die Israeliten haben die Philister, ihre Feinde, jetzt beherrscht und kontrolliert. Er schlug auch die Moabiter und maß sie mit der Messschnur ab, wobei er sie sich auf die Erde legen ließ. Und er maß zwei Schnurlängen ab, um zu töten, und eine volle Schnurlänge, um am Leben zu lassen. Und die Moabiter wurden David zu Knechten, die Tribut entrichten mussten. Die Moabiter waren eigentlich Feinde Israels. Obwohl seine Ururgroßmutter oder so ähnlich die Ruth, eine Moabiterin, war von David. Und wir wissen, dass er seine Eltern dorthin geschickt hat, als Saul ihn verfolgt hat. Wissen nicht, was passiert ist. Vielleicht hat der König von Moab seine Eltern schlecht behandelt oder die umbringen lassen, wer weiß. Auf jeden Fall sehen wir hier, dass er die Moabiter besiegt. Und wir sehen auch noch Gnade hier. Das ist eigentlich Gnade. Für uns klingt das wahnsinnig grausam. Hier zwei Schnurlängen wird umgebracht und eine Schnurlänge lässt er am Leben. Damals war es üblich, oft haben die alle umgebracht und alle ausgerottet, wenn die Krieg geführt haben damals. Und David dezimiert hier das Heer von Moab, dass sie ihm keine Gefahr mehr sind. Das, was er hier tut. David schlug auch Hadad-Eser, den Sohn Rehobs, den König von Zoba, als er hinzog, um seine Macht am Strom Euphrat wiederherzustellen. Und David nahm von ihm 1700 Berittene und 20.000 Mann Fußvolk gefangen. Und David lähmte alle Wagenpferde, aber 100 Wagenpferde von ihm ließ er übrig. Jesse, tut mir leid, dass der die Pferde hier gelähmt hat. Aber ihm blieb eigentlich nichts anderes übrig. Er war auf dem Feldzug, er konnte die Pferde nicht alle mitnehmen und er konnte sich eigentlich noch nicht leisten, die den Feinden zu lassen. Also hat er die gelähmt, irgendwo ihre Sehnen durchgeschnitten oder was, dass die halt unbrauchbar waren für den Krieg. Und dann nimmt er sich noch 100 Wagenpferde mit, die er übrig lässt. Sehen wir Gottvertrauen in David. Gott hatte den Israeliten gesagt, wenn er ihnen einen König gibt, dann sollen die Könige sich kein großes Heer zulegen, nicht viele Frauen und nicht viele Pferde anschaffen. Die sollten weiter auf Gott vertrauen und nicht auf ihre Heeresmacht. Und David ist treu. Er nimmt sich von diesen, wahrscheinlich waren es 1700 Pferde, wenn es 1700 Berittene waren, aber er lässt nur 100 davon über. Da kamen die Arameer von Damaskus, um Hadad-Eser, dem König von Zoba, zu helfen. David aber schlug unter den Arameern 22.000 Mann. Und David setzte in Aram Damaskus Vögte ein, und die Arameer wurden David zu Knechten, die Tribut entrichten mussten. So half der Herr dem David überall, wo er hinzog. Und David nahm die goldenen Schilde, die den Knechten Hadad-Esers gehörten, und brachte sie nach Jerusalem. Und aus Betach und aus Berotai, den Städten Hadad-Esers, nahm der König David sehr viel Brose. Und als Toi, der König von Hamat, hörte, dass David die ganze Heeresmacht Hadad-Esers geschlagen hatte, sandte Toi seinen Sohn Joram zum König David, um ihn nach seinem Wohlergehen zu fragen und um ihm Glück zu wünschen, weil er gegen Hadad-Eser gekämpft und ihn geschlagen hatte, denn Hadad-Eser war Tois Kriegsgegner gewesen. Und in seiner Hand waren silberne Geräte und goldene Geräte und bronzene Geräte. Auch diese heiligte der Sohn David, der König David, dem Herrn, samt dem Silber und Gold, das er von all den Nationen heiligte, die er unterworfen hatte. Von Aram, von Moab und von den Söhnen Ammon, von den Philistern und von Amalek und von dem Plündergut Hadad-Esers, des Sohnes Rehobs, des Königs von Zoba. Und David machte sich einen Namen. Als er von seiner Schlacht gegen Edom in Salztal zurückkam, da waren 18.000 Mann gefallen. Und er setzte in Edom Vögte ein. In ganz Edom setzte er Vögte ein. Und alle Edomiter wurden David zu Knechten. So half der Herr dem David überall, wohin er zog.
Also David unterwirft die ganzen Feinde ringsherum. Jetzt kannst du mal hier die Folie auflegen. Auf dem rechten Bild, hier seht ihr dieses rosane Gebiet, das war das Gebiet, die Größe von Israel unter König Saul. Und dann... Das ist eine biblische Landkarte und da sind lauter Namen von Städten da drauf. Aber mir geht es nur darum, dass ihr seht, um wie viel der König David sein Reich erweitert hat. Das Rosane war das Reich, bevor David König wurde, und der König Saul. Und dann das Graue oder Grüne, ich kann es jetzt nicht so genau sehen von hier. Das ist das ganze Gebiet, was er jetzt hier dazu erobert hat. Diese Völker, die er unterworfen hat. Das, was wir gerade gelesen haben. Und die ganze Beute aus diesen Kriegen, das ganze Gold, das ganze Silber, das ganze Zeug, das widmet der König David dem Herrn. Weiter dem Tempelbau. Er bereitet vor. In der ersten Chronik, Kapitel 22, da lesen wir, da sagt David in einer Ansprache, sagt, siehe, durch meine Bemühung habe ich für das Haus des Herrn 100.000 Talente Gold und 1 Million Talente Silber bereitgestellt. Also 100 Talente Gold und 1 Million Talente Silber. Und die Bronze und das Eisen sind nicht zu wiegen. Denn es ist in großer Menge vorhanden, auch Holz und Steine habe ich bereitgestellt, und du wirst noch mehr hinzufügen, spricht hier zu seinem Sohn. Und Handwerker sind bei dir in Menge, Steinhauer und Arbeiter in Stein und Holz und allerlei Sachverständige in jeder Arbeit. Das Gold, das Silber und die Bronze und das Eisen sind nicht zu zählen. Mach dich auf und handle, und der Herr sei mit dir. Spricht zu seinem Sohn Salomo, der den Tempel bauen soll. Hey, komm, ich habe dir Gold und Silber angehäuft. Später lesen wir über Salomo, dass er so viel Gold und Edelmetalle in seinem Besitz hatte, dass Silber überhaupt nichts mehr galt in seinem Land. Und er hatte all die Steinhauer, Arbeiter in Stein und Holz, die Sachverständigen, Plattenkohl, alle waren da. Und er ermutigt seinen Sohn Salomo, sagt, mach dich auf und handle, und der Herr sei mit dir. Und David gebot allen Obersten Israels, seinem Sohn Salomo beizustehen. Ist nicht der Herr, euer Gott, mit euch? Und hat er euch nicht Ruhe verschafft ringsumher? Denn er hat die Bewohner des Landes in meine Hand gegeben, und das Land ist unterworfen vor dem Herrn und vor seinem Volk. Richtet nun euer Herz und eure Seele darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen, und macht euch auf und baut das Heiligtum Gottes des Herrn. Seht ihr, das ist das biblische Muster. Gott gibt ihm unwahrscheinliche Verheißung, Gott segnet den David und als Reaktion darauf tut er seine Werke. Er kann gar nicht still sitzen, sondern er hat so ein Herz, so eine Leidenschaft für das Reich Gottes, dass er einfach was tun will und er wird aktiv. Und so soll es auch in unserem Leben sein. Was wir tun für Jesus, soll eine Reaktion sein auf das, was er für uns getan hat. Weil wir einfach begeistert sind von ihm. Und ich mag das an David. David hätte rumsitzen können, er hätte bitter sein können. Oh, warum lass du mir nicht hier meinen großen Herzenswunsch erfüllen? Er hätte vielleicht in Selbstmitleid verfallen können, hätte gesagt, okay, wenn ich das nicht tun darf, dann mache ich gar nichts. Nee, er war so weg von den Socken, dass Gott gesagt hat, hey, David, nicht du baust mir ein Haus, das ist vergänglich, sondern ich baue dir ein Haus, ein ewiges Haus. Und er ist so von den Socken, dass er Gott dienen will. Und ich mag das auch, dass David einer ist, der seinen Sohn Salomo unterstützt. Auch da hätte er eifersüchtig werden können. Na, wir denken auch so oft so, oder? Warum darf ich das nicht machen und er oder sie? Und Gott, warum gibst du ihr einen Mann und mir nicht? Und warum können die Kinder haben und wir nicht? Und warum bin ich krank und sie wird geheilt und ich werde nicht geheilt? Und wir können Gott anklagen dabei und wir können eifersüchtig werden auf die andere Person. weil der Bruder oder die Schwester irgendwas hat, was wir nicht haben, oder die eine Vision ausleben und ausführen darf, wo Gott zu uns Nein gesagt hat. Ich mag das an David. Er sagt, okay Gott, nimm das demütig an, ich darf dir kein Haus bauen, aber weißt was, ich werde mithelfen, so gut ich kann. Und hat da Gold zusammengeschleppt und Handwerker, ganze Zeug, was nötig war, dass Salomo eigentlich nur mehr sagen musste, und jetzt geht's los. Ich mag das. So können wir auch leben. Wenn sich unser Traum vielleicht nicht erfüllt, dass wir nicht in Selbstmitleid verfallen, sondern dass wir anderen helfen, die vielleicht eine ähnliche Berufung haben, wie sie uns am Herzen gelegen ist. Und wir können denen helfen, Erfolg zu haben. Und das ist eine wunderschöne Sache. Wenn wir nicht bitter werden, wenn wir nicht eifersüchtig werden, sondern wenn wir anfangen, anderen zu dienen und andere zu befähigen. Und da werden wir selber gesegnet. Wenn wir uns um uns selbst drehen, dann werden wir depressiv, wenn wir selbst mit Leid verfallen. Wenn wir rausgehen und dienen, dann werden wir selber gesegnet. Und ich bin mir sicher, David hat es erlebt. Und so statt eifersüchtig zu sein, sei jemand, der andere befähigt. Aber Gott hat mich nicht geheilt. Ja, dann tu was für andere. Ich denke an die Joni Erickson, die Sportunfall hatte als junges Mädchen und gelähmt war. Und das gelernt hat. Ich habe gerade darüber gelesen. Erst 3 Jahre, nachdem das passiert ist und sie konnte nur den Kopf bewegen, war sie sehr verzweifelt und fragt Gott, warum? Und hat es nicht kapiert. Und dann ist aber was Ähnliches passiert wie mit David hier. Gott hat ihr seine Gnade gezeigt. Und sie hat verstehen gelernt, dass sie trotzdem wertvoll ist für Gott. Und dass sie ihn trotzdem anbeten kann, trotz ihrer Behinderung. Und dass Gott sie trotzdem gebrauchen will. Und jetzt, ein paar Jahrzehnte später, sagt sie, das war das Beste, was ihr passiert ist in ihrem Leben. Weil es alle Ablenkungen weggenommen hat. Und sie niemand mehr hatte als Gott. Sie hat gelernt, zufrieden zu sein in Gott. Und statt Gott anzuklagen, warum er sie nicht geheilt hat, hat sie jetzt einen Dienst, wo sie Rollstühle sammelt für behinderte Menschen und versucht, anderen zu helfen. Seht ihr, das ist genau das. Okay, mein Traum geht nicht in Erfüllung, aber ich helfe anderen. Oder ich bin noch Single, ich bin noch nicht verheiratet. Statt da bitter zu sein drüber und mich zu beschweren und selbst mit Leid zu fallen, dien jemand anderen, der verheiratet ist. Freu dich über deine Freundin, die heiratet. Mach ihre Hochzeit zu einem unvergesslichen Erlebnis. Hilf damit. Und unterstütz die beiden. Unterstütz Ehepaare. Oh, wir können keine Kinder kriegen. Weißt du was? Dann hilf denen, die Kinder haben. Und beschenk die Kinder, als wären es deine eigenen. Und melde dich freiwillig, Baby zu sitten. Um deren Ehe zu segnen und zu bereichern. Und du wirst selber besegnet werden und beschenkt werden in dem Ganzen. Oder vielleicht hast du ein Herz für Mission. Und was Gott sieht, dein Herz. Und wenn Gott Nein sagt und du vielleicht nicht selber gehen kannst aus irgendeinem Grund, unterstütz jemanden, der geht. Nutz diese Vision, rüst jemanden anderen zu. Und du kannst deine Vision durch jemand anderen erfüllen. Befähige jemand anderen zu dem Dienst, den du vielleicht gerne tun willst. Und Gott hat vielleicht Nein gesagt auf die eine oder andere Art und Weise. Seht ihr, wenn wir so leben, dann werden wir selber reiche und beschenkte Menschen sein. Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Und jeder kann ein Segen sein. Also schau nicht auf das, was du nicht hast, sondern schau auf das, was Gott dir gegeben hat, womit du anderen helfen kannst und andere befähigen und so rüsten kannst, anderen Menschen dienen kannst. Und in diesem Prozess wirst auch du gesegnet sein. Ob du gesund bist oder krank, ob du verheiratet bist oder Single bist, ob du Kinder hast oder nicht, ob du in die Mission gehst oder nicht. Gott will dich gebrauchen und er kann dich gebrauchen. Und er hat wunderbaren Segen für dich. Und er möchte nur, dass wir es im Glauben annehmen und dann reagieren, uns neu verlieben in ihn, weil er so ein wunderbarer, so ein guter Gott ist.
Am Schluss lesen wir jetzt noch von diesem Kapitel von der Verwaltung Davids. Und David war König über ganz Israel. Und David übte Recht und Gerechtigkeit an seinem ganzen Volk. Und Joab, der Sohn der Zeruja, war über das Heer gesetzt. Und Josaphat, der Sohn Ahiluds, war Berater. Und Zadok, der Sohn Ahitubs, und Ahimelech, der Sohn Abiatars, waren Priester. Und Seraja war Schreiber. Und Benaja, der Sohn Jojadas, ich glaube, der hat im Krieg der Sterne mitgespielt, ne? War über die Kreter und Pleter gesetzt, das waren die Elitetruppen. Und die Söhne Davids sind Priester gewesen. Vielleicht war das ein Ehrentitel. Relativ einfache Verwaltung. Hatte keinen riesen Staatsapparat hier aufgebläht. Was wir hieran sehen können, ist, dass Arbeit im Reich Gottes immer Teamwork ist. Selbst wenn David der große König war, der an vorderster Front war, es gab viele im Hintergrund. So wie bei Paulus. Selbst wenn Paulus derjenige war, der die halbe Welt für Jesus erreicht hat, er hatte viele Reisegefährten und er hatte Menschen, die ihm zur Seite gestanden sind. Und wie es bei Billy Graham ist und Ulrich Bazzani und die so im Rampenlicht stehen, die können ihren Dienst nur tun, weil andere im Hintergrund mitschaffen. Das Reich Gottes ist Teamwork. Gott hat keine Supermänner oder Superfrauen geschaffen, sondern er hat unterschiedliche Menschen zusammengestellt mit unterschiedlichen Begabungen, die sich ergänzen, und mit unterschiedlichen Berufungen, die sich ergänzen. Also sei zufrieden dort, wo Gott dich hingestellt hat, sei mit ihm zufrieden, mit deiner Berufung. Und bring du deine Gaben ein. Und hey, wenn das an vorderer Front ist, im Rampenlicht, dann wär nicht stolz deswegen. Bist deswegen nicht besser oder nicht weniger wichtig. Im Korintherbrief lesen wir gerade diese Zehen und diese Teile an unserem Körper, die am unsichtbarsten sind, sind auch die wichtigsten und die nötigsten. Und wenn Gott dich zu einem Dienst berufen hat, den vielleicht niemand sieht, dann freu dich darin. Weil Jesus sagt, dein Schatz wird groß sein im Himmel. Ich denke, die von uns, die hier in der Öffentlichkeit stehen und das Lob von den Menschen kriegen, ich glaube, wir kriegen oft unseren Lohn hier. Auf der anderen Seite kriegen wir auch die Kritik hier. Ne? Das ist die andere Seite der Münze. Die manchmal Lob kriegen, kriegen auch viel Kritik. Aber ich glaube, viele Schätze haben wir schon hier, kriegen wir schon hier. Wie gesagt, wenn die Menschen dich loben, dann war das deine Belohnung für das, was du getan hast, wenn du es für die Menschen tust. Aber wenn du Gott dienst, nur um seinen Willen, dann wirst du wirklich belohnt werden. Und das ist wunderschön, wenn ein Gemeindeleib oder eine Organisation, ein Dienst oder selbst ein Staat, wie hier in Israel, wenn das so zusammenwirkt wie ein gesunder Leib, wo jedes Glied seinen Platz einnimmt und jeder zufrieden ist, dort wo Gott ihn hingestellt hat und jeder sein Bestes gibt mit den Gaben, die Gott ihm gegeben hat. Das ist wunderbar. Dann wird Reich Gottes wirklich und effektiv gebaut. Also, lasst uns so ein Leib sein und immer mehr werden hier in Grünstadt. Amen. Vater, wir wollen dir Danke sagen für die geistigen Lektionen, die wir lernen durften. Ich danke dir, dass dein Wort so real und so lebendig und so relevant ist, auch hier für uns heute. Dass das Dinge sind, mit denen wir allen umgehen und alle erleben, was David hier erlebt hat. Und ich danke dir, dass du gnädig bist und dass du ein Gott bist, der uns unheimlich lieb hat. Und ich bitte dich, lass uns das immer mehr und immer mehr begreifen, so dass wir uns in dich verlieben und einfach so von den Socken sind, wie David es war, dass wir dir dienen wollen und für dich leben wollen. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir dürfen, weil wir so reich beschenkt sind mit dir. Darum bitte ich in Jesu Namen. Amen.